Es gibt Bibeltexte, die schreiben Weltgeschichte. Ihre Ideen und Ideale haben Millionen von Christen in allen Generationen inspiriert und teilweise auch zu umwälzenden Veränderungen geführt. Und einen solchen Text dürft ihr heute hören. Er steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Oh, okay. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn, und für alle sichtbar lag ein großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste, denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, und brachten den Erlös herbei. Und sie legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter den Bedürftigen verteilt. Amen. Dieser Text bringt mich zum Staunen darüber, was alles möglich ist, wenn der Heilige Geist wirkt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Und sowas kann man nicht einfach machen oder verordnen, sondern wenn das passiert, ist das immer ein Gnadengeschenk. Die Begegnung mit dem auferstandenen und verwandelten Jesus und die Geisterfahrung an Pfingsten hat den ersten Christen die Augen dafür geöffnet, dass es noch eine andere Realität gibt, eine andere unsichtbare geistliche Wirklichkeit, die nicht von dieser Welt ist. Das ist Gottes Welt. Der Glaube daran, dass sie für immer zu Gottes Welt gehören, weil Jesus alles weggenommen hat, was von Gott trennen kann, das war das einende Zentrum. Den ersten Christen war glasklar: Das ist auf einer ganz tiefen Ebene so wahr und so heilig und so wichtig und so lebensbestimmend. Dagegen verblasst alles, was so im Alltag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Die Zwänge und materiellen Absicherungen dieser Welt, das hat Jesus mal als Mammon bezeichnet. Und daran wird man sein Herz auch nicht hängen wollen, wenn man einmal etwas von der Liebe und Gnade Gottes geschmeckt hat. Und so waren die ersten Christen so erfüllt von dieser übernatürlichen Liebe Gottes, dass ihnen das Loslassen und Teilen ihres Besitzes leicht gefallen sein muss. Das war wie ein prophetisches Zeichen, das auf die Wirklichkeit Gottes verweist und mutig vorlebt, wie im Himmel, so auf Erden. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, und das macht ihr Beispiel in ihrer Radikalität so inspirierend und anziehend. Mir ist aufgefallen, dass es zwei Reaktionen auf diesen Bibeltext geben kann. Zum einen kann es sein, dass man recht schnell vom Bibeltext sofort ins Heute springt, in die eigene Lebenswelt, und dann ausschließlich aus dem Bibeltext einen moralischen Anspruch hört. Und dann schaut man möglicherweise in sich selbst hinein oder auf die eigene Gemeinde und sieht, dass man diesem Anspruch gar nicht gerecht wird und dass man nicht so lebt wie die ersten Christen. Und ich glaube allerdings, dass das ursprünglich gar nicht der vorrangige Effekt sein sollte, den der Autor Lukas beim Leser oder beim Hörer erreichen wollte. Ich glaube, vielmehr wollte Lukas begeistert und euphorisch beschreiben, was Gott damals Großes getan hat und wie das überhaupt sein kann, dass das Christentum im Römischen Reich eine solche Strahlkraft entwickelt hat. Und das ist auch das, was ich heute stark machen will. Staunen über das, was Gott in Menschen bewirken kann, und Dankbarkeit über diese geistliche Kraft des Anfangs, die durch 2000 Jahre hindurch bis zu uns heute strahlt. Erst in einem zweiten Schritt können wir überlegen, wozu Gott uns heute ruft und herausfordert. Aber das geht eben nur, wenn wir uns vorher ganz klar gemacht haben, dass wir nichts aus eigener Kraft heraus tun können, sondern dass der Heilige Geist der Geschichtenschreiber ist, der uns formt und führt und vorbereitet für das, was er durch uns tun möchte. Die zweite Reaktion könnte sein, dass man sofort darauf verweist, dass es unter den ersten Christen durchaus Konflikte gab. Und ein Kapitel weiter schon mit Hananias und Sapphira klar wird, dass es eben nicht alles so einwandfrei funktioniert hat. Und ja, die Bibel ist ein ehrliches Buch. Auch die Paulusbriefe zeigen durchaus, dass es auch Auseinandersetzungen und Streit gab. Aber dass die Beschreibung der Gütergemeinschaft dieser Jerusalemer Gemeinde ins Reich der Legenden gehört, das glaube ich nicht. Von meinen eigenen Aufenthalten in verschiedenen Kommunitäten weiß ich, dass dieses Ideal durchaus funktionieren kann. Und ich möchte die Bibelstelle nicht sofort mit dem Hinweis auf alles Problematische entkräften. Im Gegenteil, dies ist eine Bibelstelle, die Weltgeschichte geschrieben hat. Denn das Urgemeindeideal hat eine solche Anziehungskraft, dass sie viele missionarische Frömmigkeitsbewegungen befeuert und bei kirchlichen Fehlentwicklungen immer wieder korrigierend gewirkt hat. Ich gehe sogar so weit und sage, es besteht ein geschichtlicher Zusammenhang zwischen der Jerusalemer Urgemeinde und der Kirchengemeinde in Virl. Ich erlaube mir heute einen Ritt durch die ganze Kirchengeschichte, soweit das in aller Kürze jetzt geht. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn. Das haben wir vorhin gehört. Dadurch wurden weitere Gemeinden gegründet, erst in Samarien und dann immer weiter im ganzen Römischen Reich. Durch ihr Gemeinschaftsleben wirkte das frühe Christentum bei vielen sehr attraktiv und überzeugend, bei anderen wiederum verdächtig, sodass die frühen Christen viele Verfolgungswellen erleiden mussten. Es hatte seinen Preis, Christ zu sein. Das ändert sich, als mit Kaiser Konstantin und seinen Nachfolgern das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion wurde. Nun waren einfach alle getauft. Aber die geistliche Kraft und die Tiefe des Anfangs hatte nachgelassen. Und das motivierte einige, die mit Ernst Christ sein wollten, sich in die Wüsten von Ägypten, Palästina und Syrien zurückzuziehen und dort wieder in geistlichen Gemeinschaften nach dem Vorbild der Urgemeinde zu leben und auch alle Güter zu teilen. Man nannte sie die Wüstenväter. Und das war der Beginn des Mönchtums. Die Idee schwappte zurück vom Orient nach Italien zum heiligen Benedikt, der dem Mönchtum einen richtigen Boost verpasst hat. Er schrieb eine Ordensregel und gründete ganz viele Klöster. Die Benediktiner waren in ganz Europa missionarisch tätig und das Christentum hat sich weiter ausgebreitet. Es kam nach Schottland und nach Irland zu den Kelten und zu den Angelsachsen. Und das wird gleich noch wichtig. Auch dort waren die Christen fasziniert vom unaufhörlichen Gebet und der Lebensgemeinschaft der Urchristen und sie gründeten ihrerseits Klöster, von denen große missionarische Strahlkraft ausging. Dort wurden nämlich leidenschaftliche Missionare ausgebildet, die das Evangelium auf dem Gebiet des heutigen Deutschland verbreiteten. Es waren zunächst Wilfried, Willibrohr und Willehard, die im 7. und 8. Jahrhundert das Evangelium in Ostfriesland predigten. Und später dann der Ludger. Der kam immer von einem klösterlichen Standpunkt aus nach Ostfriesland. In dieser Zeit und in den nachfolgenden Jahrhunderten entstanden mit einer neuen Frömmigkeits- und Armutsbewegung etwa 30 Klöster in Ostfriesland, so viele wie sonst nirgendwo auf vergleichbarem Raum. Das Urgemeindeideal bricht sich dann weit wieder durch in der Zeit kurz vor der Reformation, hier auch im Nordwesten, Niederlande, Ostfriesland, mit den sogenannten Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben. Das waren diesmal keine Nonnen und Mönche, sondern das waren ganz normale Menschen im Alltag, die sich in Lebensgemeinschaften zusammentaten und ihren Glauben ganz bewusst gemeinsam im Alltag leben wollten und nicht hinter Klostermauern. Und diese Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben waren hier in der Region auch der Wegbereiter für die Reformation. Auch Martin Luther wollte zurück zu den Quellen und die Kirche von einigen Ballast befreien, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat. Martin Luther wünscht sich in den Kirchengemeinden Gruppen, die mit Ernst Christ sein wollen. Christliche Lebensgemeinschaft, Gastfreundschaft und Freigebigkeit findet nun in den Familien und insbesondere im Pfarrhaus statt, wo oftmals 20 bis 30 Personen am Mittagstisch saßen. Luthers Wunsch von den frommen Gruppen in den Kirchengemeinden lebt in der Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegung des, von ungefähr 18. bis ins 20. Jahrhundert innerhalb der evangelischen Kirche weiter. Und wieder bricht dort das Ideal der Urgemeinde durch. Es kommt an vielen Orten in Deutschland zu neuen Gemeindegründungen, so auch hier in Virl, wenn ich richtig gelesen habe, im Jahr 1899. Hier im südlichen Ostfriesland ist diese Erweckungsbewegung oder auch diese Prägung, die aus dieser Zeit noch stammt, heute noch zu spüren, gerade hier in Virl und umzu, Oblengen und Jümme. Der geistliche Bogen ist über Raum und Zeit hinweg gespannt, von Jerusalem bis ins südliche Ostfriesland. Der Heilige Geist hat immer wieder Menschen zu einer urchristlichen Lebensgemeinschaft zusammengefügt und mit ihnen Geschichte geschrieben. Und heute? Ich gehe davon aus, dass Gott nach wie vor dein Herz und mein Herz mit so viel Liebe und Gnade und geistlicher Kraft berühren will, dass wir immer mehr lernen, von Gottes Wirklichkeit her zu denken. Die Ewigkeitsperspektive verändert den Blick auf den Alltag und alle materiellen Sicherheiten, die manchmal unsere Aufmerksamkeit abziehen und unsere Hände verschließen wollen. Das ist herausfordernd und das predige ich auch mir selber. Es kann immer sein, dass Gott dich oder mich zu einem mutigeren Schritt rufen möchte. Die Beziehung mit dem ewigen Gott durch Jesu Tod und Auferstehung und dem Heiligen Geist, der in uns allen hier wohnt, das vereint uns Christen. Und wo unsere Herzen und Seelen darauf gerichtet und davon erfüllt sind, da werden wir ein Herz und eine Seele sein, wie es im Bibeltext heißt. Wie die Kirchengeschichte weitergeht, das legen wir am besten in Gottes Hand. Lassen wir uns überraschen. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Anker in der Zeit. Das ist die Nummer 927.